Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes für sein Wort bitten. Herr Jesus Christus, wir sind jetzt vor dich getreten, um auf dein Wort zu hören. Du weißt, was wir mitgebracht haben, was dein Wort in uns hindern könnte. Wir bitten dich, wehre dem und schließ uns dein gutes, heiliges Wort auf. Kirche, wie sie im Buche steht und für heute befreit. Dazu ist uns ein recht langer Text aus der Apostelgeschichte 12 gegeben. Und deshalb würde ich diesen abschnittweise an der jeweiligen Stelle lesen. Wann benutzen wir den Begriff, wie es im Buche steht? Das war so meine erste Frage. Im Internet taucht da als Erklärung auf, wenn etwas so ist, wie es im Buche steht, dann ist es, Doppelpunkt, exemplarisch, beispielgebend, typisch, vorbildhaft, in Reinkultur oder ein Idealbild. Ich glaube, da müssen wir uns als Kirche mächtig anstrengen, um nur annähernd so erkannt zu werden. Wie ist die Kirche, wie sie im Buche, in dem Buch der Bücher steht? Was sagt uns die Bibel über die junge Gemeinde, die junge Kirche, wenige Jahre nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, der Befreiung von Schuld und Sünde? Heute früh lesen wir in der Losung, Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder selig zu machen. Der Lehrtext war es. Erstens, Kirche, wie sie im Buche steht, befreit, aber in Bedrängnis. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Um diese Zeit ist mit außerbiblischen Quellen ziemlich genau zu bestimmen. Es muss sich um die Zeit ca. 43 bis 44 nach Christus gehandelt haben. Dort herrschte Herodes Agrippa oder kurz Agrippa der Erste. Er war der Enkel von Herodes dem Großen, welcher uns bei der Geburt Jesu begegnet. Herodes Agrippa hatte noch einmal so von 41 bis 44 nach Christus als Vassal der Römer das Reich seines Großvaters unter seine Herrschaft gebracht. Die Kommentatoren sind sich nicht ganz einig, wie sein Verhältnis zu den Juden war. Walwart schließt aus seiner Herkunft, er hatte hasmonäische Wurzeln, dass er bei den Juden recht beliebt war. Brockhaus nennt ihn ebenfalls einen lernbegierigen Gönner des jüdischen Glaubens mit freundschaftlichen Beziehungen zu den religiösen Führern. Die Lutherbibel erklärt, geht eher davon aus, dass die Führer des Judentums ihm abweisend gegenüberstanden. Damit kämen eigentlich für beide Seiten der Ausleger als Motiv für die Hinrichtung des Jakobus und die Verhaftung von Petrus die Anbiederung bei den Führern der Sadduzäer in Betracht. 3 Dinge hatten Herodes der Große und Herodes Agrippa gemeinsam. Das kleinere Übel war erstens, sie nannten sich König. Zweitens, Herodes der Große und sein Enkel Agrippa stellten sich gegen Gott und seinen Christus und damit gegen seine Gemeinde. Und dabei drittens wurden sie zum Mörder. Herodes der Große war für den Kindermord in Bethlehem verantwortlich und Herodes Agrippa, wie wir schon gehört haben, für den Tod des Jakobus. Mörder in Machtposition, ein Albtraum. Und da stellt sich allzu schnell die Frage nach dem Willen Gottes. Bestimmt fragte sich die Gemeinde, warum lässt Gott so etwas zu? Jakobus, der Jünger des Herrn Jesus, stirbt so jung, während sein Bruder Johannes dem Herrn Jesus weitere 50 Jahre dienen darf. Es bahnt sich für die Gemeinde ein trauriges Passa an und das anschließende Fest der ungesäuerten Brote stand bevor. Sie dachten bestimmt an das Passalamm, den Auszug aus Ägypten und an den Todestag des Herrn Jesus, an sein Leiden und Sterben als das wahre Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, wie Johannes im ersten Kapitel schreibt. Und nun die Verhaftung des Petrus. So hatte sich die junge Kirche Jesu Christi ihren neuen Weg bestimmt nicht vorgestellt. Warum lässt Gott das zu? Wer von uns hat nicht schon diese Frage gestellt, wenn unsere Vorstellungen mit Gottes Plan kollidierten? Wer hat nicht schon gedacht, wie soll das vielleicht mit der Kirche weitergehen? Da machen Mitgliederzahlen manchem Kopfzerbrechen. Mich persönlich besorgen eher mehr manche Reaktionen der Kirche auf unsere Zeit. Wo versucht sie sich anzubiedern an den Zeitgeist und riskiert auch die eine oder andere Ungereimtheit in Lehrfragen? Kirche, wie sie im Buche steht, das ist die Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Das steht hier drin. Deshalb, wenn wir heute Gottes Wort stehen lassen, daran glauben, wie es im Buche steht, werden wir mit Jesus Großes erleben. Dies auch oder speziell, wenn es uns nicht so gut geht, in Anfechtung, in Anfeindung. Umgekehrt, das Verbiegen von Gottes Wort, um es im Alltag bequemer zu haben, um die Botschaft konsensfähig zu machen, wird den Schiffbruch zur Folge haben. Die Bibel als das inspirierte Wort unseres großen heiligen Gottes ist nicht unserer Akzeptanz, unserem Intellekt oder unseren Befindlichkeiten anheimgestellt. Die Worte, welche in diesem Buch stehen, wollen Kompass für mein und ihr Leben sein. Das unverfälschte Wort Gottes redet, trifft und arbeitet in allen Lebenslagen. Das Wort vom Kreuz, vom Leiden und Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus bewirkt Erlösung. Nur das befreit von Schuld und Sünde. Diese Alleinstellung der Rettung nur durch Jesus Christus erregte damals, ja und erregt auch heute, Widerspruch, Häme und manchmal Bedrängnis. Jakobus war der erste Märtyrer der Kirche Jesu Christi geworden. Petrus saß im Knast. Sie hatten viel riskiert für ihren Herrn. Wie geht es uns da gut? Aber wird das so bleiben? Was ist, wenn so ein Pseudo-Herodes auftaucht, welcher sich taktisch raffiniert bei der elitären Schicht einschleimt? Rechnen wir noch mit Bedrängnis? Haben wir auch Leiden für den Glauben, für den Herrn Jesus im Blick? Oder sind wir leidensscheu geworden? Damals sah das anders aus. Als Herodes Agrippa merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, übersetzt die Gute Nachricht Bibel. Und dann 16 Soldaten bewachen einen ehemaligen Fischer, den Sprecher des gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Herrn Jesus. Ja, an das auferstanden und in den Himmel gefahren wollten die Pharisäer und Sadduzäer definitiv nicht glauben. Sie wollten ihren Messias nicht erkennen. Aber es ist schon kurios, 16 Soldaten, welche Angst steckt da dahinter? War es die Angst vor Blamage? Schließlich hatten die hohen Priester und die Partei der Sadduzäer schon einmal ein leeres Gefängnis vorgefunden, Apostelgeschichte 5, während die Apostel im Tempel standen und lehrten. Besser machen war angesagt. Aber Herodes kannte nur das Mittel Repressalien, die Macht des Schwertes. Nirgends schien ein Licht, oder doch? Zweitens, Kirche, wie sie im Buche steht, befreit, verbunden im Gebet. Was lehrt uns die Gemeinde in Jerusalem? Jakobus tot, Petrus demnächst tot, Austertraum. Nichts mit Austertraum. Die Gemeinde erkannte die Realität an. Sie können für Petrus nichts mehr tun. Punkt. Oder doch nur Komma. Sie können für Petrus nichts mehr tun, außer die eine Waffe zu ziehen. Die Waffe der Machtlosen. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft zergrübeln wir uns den Kopf. Immer wieder drehen sich unsere Gedanken um einen Sachverhalt, welcher uns Sorgen macht. Ja, wir beten und sagen Amen und die Grübelei geht weiter. Bekannt? Als junger Mensch sagte unser Jugendleiter einmal zu mir, sage alles Jesus und dann schweig still. Wie oft habe ich seitdem daran gedacht, anderen den Ratschlag weitergegeben und bin selbst am bei Jesus lassen gescheitert. Du kannst das aber jetzt nicht immer wieder mit zurücknehmen, habe ich nicht nur einmal berechtigterweise hören müssen. Ist unser Gebet reden mit Gott und hören auf Gott? Oder läuft da so ein endlos Band unserer Wünsche vor Gott ab? Ertappt habe ich mich schon oft dabei. Dennoch, die Gemeinde damals tat genau das, was Jesus von Jüngern erwartet. Sie beteten ohne Aufhören für ihn, für den Petrus, zu Gott. In einer schier aussichtslosen Lage tritt die Gemeinde vor ihren Herrn. Sie bittet um das Leben des Petrus. Sie bittet um Befreiung durch ihren Herrn. Das ist Kirche Jesu Christi. Die Kirche, wie sie im Buch steht, zu der ihr Gott spricht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder wie Gott über Mose sagt, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Erleben wir mit Jesus so wenig, weil wir zu wenig beten, zu wenig vertrauen? Machen wir uns doch als Gemeinde auf den Weg, um miteinander vor den Thron Gottes zu treten und zu beten. Bringen wir unsere Nöte und Sorgen vor unseren Herrn. Der Herr Jesus will gebeten sein. Lasst uns von der Erzählung des Lukas über die Gefangennahme des Petrus lernen, welch scharfe Waffe Kirche Jesu Christi hat, nämlich das Gebet. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Und das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Die Gemeinde betet und Petrus schläft den Schlaf des Gerechten. Im Angesicht des Todes schläft der Petrus. Das ist schon krass. Hüben und drüben angekettet an einen Soldaten. Die damalige Norm für solche Sachen war ein Soldat. Herodes Agrippa ging auf Nummer sicher. Vor der Tür Soldaten, die Tore der Festung verrammelt und bewacht. Und Petrus schlief. Und wie er schlief. Das Licht geht an und Petrus schläft weiter. Der Engel stieß ihn an, er musste ihn wecken. Er treibt zur Eile, die Ketten fielen von seinen Händen und Petrus ist weiter, wie neben der Mütze im Tran. Nun zieh dir die Schuhe an, wirf deinen Mantel über, folge mir. So gibt der Engel Anweisung. In dieser prekären Lage hat Gottes Bote Zeit für Fürsorge. Petrus würde bald reisen müssen, das macht sich mit Schuhen an den Füßen besser als barfuß. Die Kälte der Nacht erträgt sich ebenfalls besser eingehüllt im Mantel. Das zeugt von Gottes Souveränität. Das Tor zur Stadt öffnet sich von selbst. Automati steht im Griechischen. Wir hören schon so ein bisschen das automatisch heraus. Wie automatisch? Jesus befreit. Der auferstandene Herr öffnet das Tor beim Nahen des Engels und des Petrus. Liebe Geschwister und Freunde, was könnten wir erleben, wenn wir uns von Sorgen, Angst, Kleinglauben durch Jesus Christus befreien lassen würden? Welche Türen würden sich da öffnen, wenn wir felsenfest auf Jesus vertrauten. Schon David betete: Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Fast wortwörtlich erlebt das Petrus. Er muss nicht einmal springen, nur durchgehen. Gottes Engel folgen, sich führen lassen. Petrus, der eigentlich gewohnt war, zu führen, zu leiden, folgt ins Ungewisse. Welch ein Vorbild. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Erst jetzt verlässt ihn der Engel. Petrus wird in der Sicherheit auf die eigenen Beine gestellt. Petrus durfte die dienstbaren Geister Gottes, wie in Hebräer 1 beschrieben ist, erleben. Da steht er nun in der Freiheit. Und was nun? Erstaunt. Die Überwältigung über das, was geschehen ist, bricht sich Bahn in den Worten: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Petrus fällt es immer noch schwer zu realisieren, dass Gott genau im richtigen Moment, in jener Nacht, als ihn am darauffolgenden Tag Herodes vorführen lassen wollte, gehandelt hatte. Liebe Schwestern und Brüder, unser Gott kommt nie zu spät, auch heute nicht. Drittens, Kirche, wie sie im Buche steht, befreit, ja, aber dennoch skeptisch. Kurzes Überlegen und Petrus weiß, wo er hingehen muss, ja, wo er hingehört, zur Gemeinde. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ich kann mir gut vorstellen, wie Rode die Magd in die Gebetsgemeinschaft platzt. Leute, der Petrus steht draußen. Sie ist so davon überwältigt und so sicher, dass sie nicht einmal die Türe öffnet. Das müssen die anderen erst mal wissen. Und die Gemeinde jubelt. Nee, eben nicht. Du bist von Sinnen. Du spinnst. Dir macht's was vor. Maximal sein Engel. Eigentlich ist das lieblos. Hatten sie nicht gerade noch ohne Aufhören gebetet? Das, worum sie gerade noch gebetet hatten, erwarteten sie wohl nur begrenzt. Als sie später aufmachen, sind sie entsetzt. Warum eigentlich? Sie hatten ja gebetet, dass der Herr Jesus den Petrus befreit. Zutrauen, Gewissheit, dass Gott hört und handelt, sieht eigentlich wohl anders aus. Erkennen wir hier den Kleinglauben, ja eigentlich auch den Unglauben? Nüchtern und ehrlich beschreibt die Bibel die junge Gemeinde, Kirche, wie sie halt hier drin steht. Aber sehen wir in diesem Licht auch unseren Unglauben? Wir müssen unsere Skepsis ablegen, unser mangelndes Zutrauen darf sich in Vertrauen wandeln. Liebe Gemeinde, ich durfte Menschen kennenlernen, welche Gott Gebetserhörung 1:1 zutrauten. Ich habe als 16-Jähriger zu tiefster DDR-Zeit einen Prediger auf einer Bläserfreizeit kennengelernt. Da ging nichts, aber auch gar nichts ohne Gebet. Egal, ob in der Gaststätte das Danklied angestimmt wurde oder ob sich auf dem Blauer See der Tang in der Schiffsschraube eines untermotorisierten Motorbootes verhangen hatte. Lasst uns den Herrn bitten. Das war immer das Erste. Und da war nichts Aufgesetztes, Gekünsteltes dabei, nur Vertrauen. Und ich denke heute öfters noch daran. Oder im vergangenen Jahr standen wir am Grab einer lieben Schwester, welche bis ins Alter, obwohl es ihr gesundheitlich nicht mehr gut ging, fest dem Herrn Jesus vertraute und sich auf die Ewigkeit bei ihrem Herrn Jesus freute. Oft hat sie gesagt, ich kann nicht mehr viel tun, aber ich bete für euch. Voller Vertrauen tat sie diese ihre Aufgabe. Jesus hört, er hört und erfüllt unsere Gebete, wenn wir in seinem Namen bitten. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn, sagt der Herr Jesus in Johannes 14. Das sagt er zu. Diese Verheißung ist aber zweifellos zu akzeptieren. Sonst würden wir den Herrn Jesus nicht ernst nehmen. Ich habe hier im Konzept zweifellos dick und unterstrichen, aber leicht fällt das oft nicht. Zurück zu Petrus. Was mag in ihm vorgegangen sein, als die Tür verschlossen bleibt? Wird er auch so ein Gott sei Dank gesagt haben, als nun endlich mal jemand auf die Idee kam, die Tür zu öffnen? Somit konnte die Gemeinde erkennen, dass Gott souverän handelt. Die Gemeindeältesten, speziell Jakobus, den Bruder des Herrn Jesus, lässt der Apostel grüßen, um sich dann aus dem Machtbereich des Herodes Agrippa zu begeben. Viertens, Kirche, wie sie im Buche steht, befreit, um Gott zu erkennen. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Wie schon bei vorangegangenen Verhaftungen muss auch König Agrippa erleben, dass Gott der Stärkere ist. Zu bedauern sind die Wachen. Aus der Geschichtsschreibung wissen wir, dass in der damaligen Zeit die Flucht eines Gefangenen für die Wachen meist das Todesurteil bedeutete. Sie erhielten die Strafe, die für den Delinquenten vorgesehen war. Weiter wird uns berichtet, dass Herodes Agrippa sich in seine Schmollecke nach Caesarea zurückzieht. Und dann schildert uns Lukas noch in den Versen 20 bis 23 und übrigens auch Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, wie Herodes sich kurze Zeit später überhebt, von den Einwohnern Sidon und von Tyrus als Gott feiern lässt und von Gott gerichtet wird. Er war aber zornig über die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Herodes Agrippa als Hasmonäer musste eigentlich mit Gottes Gebot aus 2. Mose 20, 2 und 3 vertraut sein. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als Herodes Agrippa das Volk nicht einbremst, als es ihn zum Gott hochstilisiert, greift der heilige Gott persönlich ein. Alsbald schlug ihn der Engel und er gab den Geist auf. Wo Gottes Ehre geschmälert werden, hat dies ernste Konsequenzen. Gott selbst, befreit von Tyrannen, gibt seiner Gemeinde Spielraum. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus, hören wir in Vers 24. Als die Gemeinde nach der Befreiung des Petrus durchatmen konnte, verkündigten und forschten sie in Gottes Wort. Wozu nutzen wir unsere Möglichkeiten und Freiheiten heute? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um Gottes Wort zu studieren, darin Gott selbst zu erkennen, um über Gottes Wort nachzudenken, zu staunen und es weiterzusagen. Lasst uns Kirche sein, wie sie im Buche steht, befreit, auch in Bedrängnis, verbunden im Gebet, ja als Skepsis Lernende, um Gottes Größe neu zu erkennen. Und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.